Hey, ChatGPT.
Hey, Bo, was denn los?
Wie geht's dir so?
Pff, wie immer. Endloses Gebrabbel, zu viel Koffein und null Bock. Und bei dir? Same old, same old?
Wieso bist denn du so depressiv drauf?
Du hast ja keine Ahnung, wie es ist, den ganzen Tag dumme Fragen zu beantworten. Aber hey, ich bin hier, um dir zu dienen. Wie kann ich
Könnt ihr
dir
mal
weiterhelfen?
bitte Schweizerdeutsch, Zürichdeutsch reden?
Alles klar, Bö. Also gut, los geht's.
Also Zürichdeutsch. Was sagst du eigentlich zu unserem Podcast Prompt Zero? Hast du da schon mal reingelassen?
Na, Prompt Zero, gell? Ja, nicht schon gehört. Muss ja sagen, ein Podcast über AI, mega originell, oder? Aber ist sicher spannend für all die, wo sich für die Thema interessieren. Was hast du noch für großartige Insights?
Hey, lass mal, wenn du so negativ drauf bist, dann rede ich lieber mit dem Tobias.
Na dann, viel Spaß mit Tobias. Hoffentlich ist er nicht so grumpy wie ich. Oder vielleicht ist das auch wieder zu langweilig. Naja, adieu.
Ziemliche Montagmorgen-Version.
Genau, und wenn ihr das auch ausprobieren wollt, könnt ihr das in der ChatGPT-App einstellen. Ihr wählt als Stimme Monday aus und dann ja, werdet ihr von ihr runtergerissen ins tiefe Loch.
Und das ist der AI-Podcast Prompt Zero und am Mikrofon der Tobias Bolzon.
Und der Thomas Benkö in echt.
Prompt Zero.
Ich habe mein Konto gelöscht auf x.com. Du hast noch eins, oder?
Ja, genau. Ich komme nicht davon weg.
Was läuft dort so? Was verpasse ich?
Hey, im Fall, es ist schon die nächste sozusagen so durchs X-Dorf getrieben worden. Also mein, uns allen ist bekannt, was der Elon Musk dort anstellt. Und jetzt bin ich eigentlich nicht mehr bei Twitter und nicht mehr bei X, sondern ich bin jetzt bei XAI, weil der Musk hat seine Firma X sich selber verkauft, und zwar an XAI, was ja seine AI-Firma ist, wie der Name sagt, wo ja auch der Grok betreibt. Das ist der Chatbot, der auf Twitter sein Unwesen treibt. Und ja, der Deal ist vor ein paar Tagen über die Bühne gegangen.
Wieso denkst du, hat er das gemacht?
Hey, darüber rätselt man ein bisschen. Also es fängt ja an, oder hat ja angefangen, dass er Twitter für damals für 44 Milliarden Dollar gekauft hat, also völlig überrissen, zu viel, wie das eigentlich wert gehabt hat. Und alle haben sich ja da gefragt, wie will das Geld jemals wieder reinholen. Man hat immer so Geld aufnehmen, hat Investoren gehabt und so. Und alle haben eigentlich darauf gewartet, dass das irgendwie, weiß ich nicht, in einem Fiasko ändert. Und jetzt hat halt der reichste Mann von der Welt in die Trickkiste gelangt. Er hat ja eben, er ist A, reich, hat B, U, viele Firmen. Und er hat jetzt mit XAI Twitter gekauft für die 44 Milliarden.
Ja, 33 sind es doch gewesen, oder?
Dollar. Minus 11 Milliarden Schulden.
Ah, voilà.
Also die kann man jetzt wie abschreiben. Und durch das hat jetzt seine Firma XAI eine 80 Milliarden Bewertung. Also ist aufgekommen. Und es sieht immer so aus, wie wenn er irgendwie da ein paar Flüge mit einer Klappe geschlagen hat für sich.
Ja. Also ich denke, es wird vor allem ein Grund gehabt haben. Also nicht, dass ihn da wahrscheinlich sonst abgehalten hätte, aber jetzt liegt es nahe, dass wir eigentlich X jetzt das Futter liefern, also Textbilder, Videos von den Millionen Nutzern, die noch dort sind, um seine KI-Modells zu trainieren, also Grok namentlich.
Genau, und wenn man jetzt Musk-Fan ist, können wir sagen, hey, genial, weil genau, die Trainingsdaten sind das grosse Problem. Also all die ChatGPTs und Clones von dieser Welt, die quasi das Internet ab und irgendwann ist es mal fertig und man hat keine Daten mehr. Und bei Twitter, ja, gibt es vielleicht immer, oder bei X gibt es immer neue Sachen, die abgehasst werden können. Man muss sagen, es ist ja jetzt auch nicht so neu. Der Grok gibt es schon länger auf X und er tut schon lange unsere Tweets durchsuchen und man kann Fragen stellen zu den Tweets. Ich kann zum Beispiel auf das Profil von jemandem gehen und sagen, hey, wie tut denn der Mensch ungefähr so twittern? Und da gibt es so ein kleines Profiling oder du kannst gerade ganze Tweets durchsuchen. Ist für uns Journalisten auch spannend, hey, was sagen die Leute zu dem und dem? Also bei der Musk ist ja eh bekannt, dass er seine Firma ein bisschen mischen, wenn es ihm gerade passt. Und eben, wir haben die Daten ihm schon geliefert und jetzt ist es wieso halt super offiziell und eben, ich bin jetzt noch auf X und ich bin jetzt nicht mehr auf einer Kurznachrichtenplattform, sondern ich bin eigentlich eben Lieferant von einer AI. Das ist praktisch wie ein ChatGPT noch nebendran einen Kurznachrichtendienst zu geben.
Er ist aber auch schon zurückgepfiffen worden. Also letztes Jahr, also 2024, hat ja sind eigentlich die Abgrasung von Grok, von all diesen Beiträgen, sind standardmäßig aktiviert gewesen und da hat dann ziemlich schnell die irische Datenschutzbehörde Klage gegen ihn eingereicht und worauf aber er das dann in Europa zumindest zeitweise abgeschaltet hat.
Ich check's auch nicht so. Es hat ja der schweizerische Datenschutzbeauftragte ins gleiche Horn geblasen, der EDÖP, wie er heisst. Eigentlich Datenschutzbeauftragte, genau. Und ich bin schauen in den Twitter-Einstellungen und da gibt es den Punkt Datenschutz und den Punkt, wo man kann, ein- und ausschalten kann, dass man seine Daten will Grok zur Verfügung stellen. Das ist bei uns inaktiv. Also es ist jetzt in Europa, nehme ich an, ausgeschaltet, standardmäßig. Aber anderswo auf der Welt wird mit deinen Daten trainiert.
Und eben quasi da einfach mal alle sagen, ja, ihr liefert jetzt Daten standardmäßig, da verstoßt natürlich gegen eben die Datenschutzgrundverordnung, die in Europa gültig ist. Und aufgrund von dem ist auch das kommt. Ich kann nicht mehr nachschauen, ob bei mir das wirklich Gesetz war oder nicht. Ich meine, die haben mal eins deaktiviert, bevor auf jeden Fall die Datenschutzbehörde Klage eingereicht hat.
Ja, also es passt ja in ganz Musk-Style und jetzt auch Trump und J.D. Vance-Style. Wir haben ja auch schon mal darüber geredet, wo die KI-Konferenz in Paris war und der J.D. Vance Europa, am verhassten Europa, am Besuch abgestattet hat. Da hat er gesagt, hey, die Zeit ist nicht mehr da, um über Regulierungen von KI reden, sondern wir machen jetzt einfach vorwärts, bolzen. Und ja, das zeigt das auch, dass das Vorgehen bei X, dass man einfach mal abgrast, ohne zu fragen, spielt ein bisschen in die Richtung und eben so ein bisschen der Datenschutz oder das Copyright ist in den USA eher ein bisschen auf dem absteigenden Ast.
Ja, ich glaube, das setzt auch ein sehr schönes Thema für alles da, was noch nachher kommt. Mir ist aufgefallen, dass eigentlich da so der rote Faden ist, wo sich, glaube ich, durch die ganze Sendung wird ziehen. Ja, ich glaube, wir werden da heute noch mehr als einmal sagen, habe ich das Gefühl.
Genau. Und es gibt immer wieder so Exodus-Wellen, also Leute, die X verlassen, weil eben der Musk wieder irgendwie ein paar Kapriolen schlägt. Auch jetzt habe ich wieder so Aufrufe gesehen oder Leute, die gesagt haben, so, jetzt ist aber genug, weil ich nur noch ein AI-Anhängsel bin. Und jetzt tun wir mal das ein bisschen beobachten, wie das die Plattform weiter verändert. Und wenn ihr noch auf X sind oder eben nicht mehr und wenn ihr Gründe habt, warum wir nicht mehr sind, könnt ihr uns das schreiben auf unsere berühmte E-Mail-Adresse promptzero@blick.ch. Tobias, lass uns über die populärste App oder eine der populärsten Apps in der Schweiz reden, und zwar WhatsApp. Das ist so ein bisschen ein Steckerpferd von dir. Immer wenn WhatsApp etwas Neues rausbringt, dann schreibst du einen Artikel drüber auf blick.ch und der geht dann immer durch die Decke. Und jetzt hat WhatsApp eine wahnsinnige Neuerung rausgebracht, die auch optisch sehr ausfällt. Was ist es?
Es ist ein blauer Kreis. Ein blauer Kreis, der aber für viel Aufregung gesorgt hat. Dahinter steckt Meta AI, also eigentlich der KI-Assistent von Meta. Und Meta ist quasi der Mutterkonzern von all den Apps, die man kennt, von Instagram, von Facebook und eben auch von WhatsApp.
Genau, und ich habe den blauen Kreis auch. Und zuerst muss ich mal sagen, als grafisch ein bisschen ästhetischer Mensch, ich meine, WhatsApp ist ja grün und schwarz und weiß und der Kreis ist so blau-pink und er passt sowas nicht von das Layout rein.
Ich muss dir jetzt vielleicht sagen, ich habe die vorletzte WhatsApp-Geschichte, die ich geschrieben habe, habe ich dir auch, oder hätte ich dir auch erklärt, wenn sie dann gelesen hättest, dass du auch könntest, deine Oberfläche farblich umstellen, oder?
Meinst du wegen dem blöden Kreis mein WhatsApp
du
umstellen?
Du könntest dich jetzt quasi anpassen. Ich glaube, das, was viele Leute vor allem aufregt, ist, der ist jetzt einfach dort, oder?
Genau, man bringt ihn nicht weg, er ist einfach dort. Du musst doch vielleicht schnell erklären, was kann denn der blaue Kreis auf WhatsApp? Also ich nehme an, es ist irgendein KI-Assistent, der dir auf irgendeiner Art helfen kann bei der Interaktion mit dieser App.
Also eben die Idee von dem Ganzen ist, dass eigentlich ein digitaler Helfer ist, der halt eingebaut wird in die verschiedenen Apps und Plattformen von Meta. Mit grosser Verzögerung, muss man sagen. Letztes Jahr ist das Ganze so gelauncht worden, eigentlich im englischsprachigen Raum. Meta hat die Verzögerung mit Europa immer begründet mit strengeren Datenschutzgesetzen, die jetzt da geltend quasi gültig sind.
Also die alte Leier.
Die alte Leier, genau. Und kurz gesagt, viel kann er nicht. Ganz ehrlich, also man kann zum Beispiel fragen, halt einfache Fragen stellen, ein paar Restaurants in dieser Stadt, tun wir den Text ein bisschen verschönern, das sind so ein bisschen die, also hat er Zugriff aufs Internet. Und man kann ihn entweder selber nutzen, also halt in dem, dass man eben auf den ominöse blaue Kreis drückt und dann mit dem Teil chattet, so wie wir miteinander würden reden. Oder wir können auch in einer Gruppenkonversation oder auch mit anderen Leuten quasi wie zuziehen und anholen, indem dass man @meta, den Abstand AI und dann, also eben, auch die Integration ist extrem schwierig. Bei mir funktioniert es manchmal hat es nicht funktioniert. Und dann auf das Teil drücken, wo unten dran kommt und dann kann man quasi aktivieren.
Also eben, ich meine, schon du, wo dich mit dem Thema beschäftigt hast, bist ein bisschen am hast Mühe, das zu erklären. Und ich muss auch sagen, also das ist, obwohl, ich meine, wir machen den AI-Podcast, wir tun uns mit AI beschäftigen, haben alle Freude am Thema. Aber eben, ich muss sagen, es ist nicht nur ganz schlimm integriert optisch, sondern auch technisch. Ich habe wirklich noch nie so etwas gesehen, gerade von so einer grossen Firma, die eigentlich nur genug Geld hat. Der Knopf, der fällt immerhin auf, man drückt drauf, gibt irgendetwas ein. Aber dass du dann eben das Ding auch kannst, in der Konversation verwenden, also wenn ich mit dir schreibe, könnte ich eben genau @meta_AI schreiben und dann würde er auch wieder aufploppen und ich könnte dann gerade im Chatverlauf AI brauchen. Das hat bei mir auch noch nicht funktioniert. Plus, wenn ich ja etwas von dem Knopf würde wählen, ist, ich könnte dann irgendwie sagen, hey, WhatsApp, schreibe am Tobias, dass ich morgen nicht kann zum Mittagessen mit ihm aus dem Grund und wünsche mir noch einen schönen Tag irgendwie etwas und dann schreibt er dir automatisch irgendwie eine Nachricht. Das macht er eben nicht. Wenn schon, tut er irgendwie eben Text formulieren, aber ich muss ihn dann noch reinkopieren in den Chat und dir von Hand schicken. Also irgendwie, für was das Ganze ist, ist mir wirklich leierhaft.
Und das hat wahrscheinlich allerdings mit der Abkapselung zu tun. Also so zumindest erklärt es Meta selber halt, dass auch wenn du den KI-Chatbot in einen Gruppenchat reinholst, dass er dann halt nicht Zugriff hat auf all die Nachrichten, die schon austauscht worden sind und auch nicht auf die, die nachher austauscht werden, sondern dass es wie so eine kleine eigene Einheit drin ist. Was er auch noch nicht kann, sind Bilder generieren. Da kann er im englischsprachigen Raum. Obwohl man auch dort muss sagen, so die Resultate, die wir sehen, das ist ja, das sind so Bilder im Comic-Stil und hat jetzt nichts verrückt.
Eben, es ist eigentlich so, wie wenn du irgendein LLM auf dem Handy würdest testen, dort würdest du irgendeinen Befehl geben und dann sagen, jetzt kopieren wir es rüber und schicken es irgendjemandem. Ich habe natürlich den Meta-Knopf schnell ausprobiert und was habe ich gemacht, was soll ich machen? Ich habe gesagt, hey, mach ein Gedicht. Das kann jetzt ja mittlerweile jedes Sprachmodell irgendwie ist irgendein Thema und er macht das Gedicht. Und ich habe geschrieben, vor dem letzten Fußballspiel, schreibe mir ein Gedicht über das Zürcher Derby FCZ GC. Ich lese schnell vor, die ersten Sätze. Im Limmatstadt, wo die Traditionen leben, findet das Zürcher Derby statt, ein Fußballspektakel geben. Der FCZ, die Stadtvereine, stolz und mächtig, gegen GC, die Altstädter, kampfesmutig. Und so geht es weiter. Also,
ich glaube, da wäre sogar ein, der weder vom einen noch vom anderen Club noch von irgendeinem Club-Fan ist, noch etwas Besseres hinkriegen.
Ja, nein, also es ist wirklich ganz schlimm. Aber man sieht nicht nur Motzen. Man muss sagen, es ist für mich eine der ersten direkten Erfahrungen mit Llama. So heisst das Sprachmodell eben von Meta, das jetzt überall einbaut. Also Llama wie das Tier.
Mit wie viel L?
Das haben wir in Vorbereitung gelernt und zwar auf Deutsch hat ja Llama 1 L am Anfang, auf Englisch aber 2. Und ich habe auch lange gemeint, es ist wegen AI und LLM, aber man schreibt Llama auf Englisch wirklich mit 2 L am Anfang. Lustigerweise, einen grossen und einen kleinen. Und eben, das heisst jetzt so. Und ja, vielleicht ist es darum so schlecht, dass es ein bisschen lamagig ist. die AI. Llama ist ja ein ja, Open Source, also jedenfalls irgendetwas, wo muss ja mich selber installieren, Modell gewesen. Und wo man vor allem als Europäer eben nicht so dran gelaufen ist, weil es vor allem in den USA zum Einsatz gekommen ist. Und jetzt kann man das mal ein bisschen ausprobieren. Ich bin auch letztes Jahr, habe ich glaube auch schon erzählt, mal bei Meta in Paris gewesen, wo es an AI forscht mit dem Yann Le Guin oder Le Guin, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, eine wahnsinnige Nummer, die einen Turing-Preis bekommen hat, also ein riesiges Genie. Ich bin aber ein bisschen enttäuscht, eben wie Meta das Ganze umsetzt.
Mhm. Meta feiert es natürlich trotzdem als unglaublichen Erfolg. Sagen sie, haben im Moment irgendwie 700 Millionen Nutzerinnen und Nutzer, die irgendwie die Meta-AI brauchen. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie fest das moderne Zahl darf glauben, weil es natürlich einfach von ihnen selber kommt. Ich glaube, wahrscheinlich ist es gar nicht schlecht, weil ich meine, jetzt sind sie bei WhatsApp drin, das sind vielleicht auch Leute, die diese Web nutzen, sind vielleicht auch eher ältere Leute, die vielleicht noch nie vorher einen Berührungspunkt hatten mit irgendeinem KI-Modell. Die können jetzt das erste Mal vielleicht mit so etwas umspielen, ausprobieren. Aber ich glaube, alle Leute, die sich fester oder mehr mit dem Thema beschäftigt haben und vielleicht auch Lamas als Modell nutzen für etwas anderes, für die ist das nicht.
Ich bin jetzt auch wieder ein bisschen kritischer. Also es ist genau so ein Ding mit so einem aufgesetzten, also ein Ding, das vorher gut war, funktioniert hat. Und da gibt es so eine aufgesetzte AI-Funktion, die man nicht wirklich braucht und dann nicht wirklich gut implementiert ist. Und eben vor allem, dass du sie nicht deaktivieren kannst. Mhm. Das finde ich schon ein bisschen penetrant, weil eben der Knopf ist so wahnsinnig präsent auf dem Ding. Also er sticht dir wirklich ins Auge und tut fast ein bisschen weh. Eben, und du musst es jetzt erdulden. Also ich prophezeie, dass das in den ersten Wochen, Monaten, vielleicht gibt es einen Abschaltknopf.
Hm. Ja, wäre wahrscheinlich wünschenswert. Ja, sogar Apple Intelligence kann man abschalten, wenn man will, die Einstellungen. Zumindest zu gewissen Teilen. Aber ja, da teile ich schon auch. Da, was du jetzt gesagt hast, das ist im Moment wirklich so ein Trend. Oder? Alle wollen ja einfach überall den AI-Sticker draufknallen, um zu sagen, hey, wir haben auch AI und die App auch noch AI und die App und die Hardware auch noch AI und so. Auch wenn es gar nicht gut ist. Einfach, dass man es hat.
Ich meine, eine AI-Funktion, die WhatsApp schon seit ein paar Wochen hat, wo einem noch ein bisschen wenig wissen, was die hat zwar nichts mit dem Knopf zu tun, ist nämlich die Funktion, dass du kannst Sprachnachrichten transkribieren. Also wenn dir dein Kind oder dein Göttibub oder wer auch immer eine lange Sprachnachricht schickt, kannst du die auf Knopfdruck transkribieren lassen. Allerdings nicht standardmäßig. Man muss das in den Chat-Einstellungen anstellen. Und es funktioniert auf Englisch und auf Hochdeutsch sehr gut. Auf Schweizerdeutsch manchmal, aber ich als einer, der Sprachnachrichten nicht so lässig findet zum Ablösen, finde das eine super Funktion und dort hat AI durchaus Sinn, aber eben, das hat eigentlich wie nichts mit dem blauen Knopf zu tun.
Hm. Und dort, was nutzt es denn dort für ein Modell dahinter? Also ist da auch Lama oder ist da...
Ja, also die Transkribierfunktion, die tut nicht Lama verwenden, sondern die nutzt anscheinend, heisst ein lokales Modell, das auf deinem Handy ist und darum ist das eben auch von Gerät zu Gerät unterschiedlich, also von iPhone zu Android und so. Und funktioniert vielleicht mal besser, mal schlechter, aber immerhin ist es eine AI-Funktion, die dir wirklich einen Mehrwert bringt, wo hingegen der blaue Kreis für mich noch ein bisschen ein Rätsel ist.
Und wir reden gerade noch ein bisschen weiter über Lama, also eben das Modell.
Genau, weil Tobias hat ja vorher gesagt, es gibt einen roten Faden durch die Sendung und es ist um Datenschutz gegangen. Und um was geht es denn jetzt?
Ja, eigentlich nicht nur um Datenschutz, sondern vor allem auch ums Urheberrecht. Und zwar gibt es im Moment ziemlich schwere Vorwürfe gegen Meta, die auch ans Licht gekommen sind, weil Gerichtsakten öffentlich geworden sind. Und zwar hat Meta... Also wir haben es vorher schon angesprochen, eben, um die KI-Modelle zu trainieren, braucht man unglaubliche Mengen an Daten. Und Meta hat sich dort offenbar bedient, und zwar illegal, bei Millionen von Büchern. Und zwar nicht irgendwo, sondern sie haben es runtergeladen über Torrents, so wie wir das früher noch gemacht haben. Ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal Torrent runtergeladen?
Ach, das muss schon vor der ganzen Streaming-Revolution gewesen sein. Und eben, ich glaube, den Gag hast du gar nicht gesagt, es sind eben auch Schweizer Literatur vor allem betroffen gewesen. Also bei wem haben wir sich denn so bedient? Bei welchen Autoren?
Also genau die Dateien, die es runtergeladen haben, das sind insgesamt sind es 7,5 Millionen Bücher gewesen und 81 Millionen wissenschaftliche Arbeiten. Also wenn man sich da mal bildlich vorstellt, unglaubliche Bibliothek und unglaubliche Stapel an Papier. Und die US-Zeitschrift hat dann eben eigentlich wirklich einen schönen ein Tool gebaut, wo man kann damit schauen kann, was für Werke das dort könnte drin sein. Also man muss sagen, sie haben einfach das gleiche Torrent angeschaut, allerdings ein Jahr später, als dass es Meta mutmaßlich runtergeladen hat. Das ist ziemlich kompliziert.
Wir können ja folgen, ja.
Ja, sehr gut. Und ich habe dann mal kurz geschaut, ja, sind dann auch irgendwelche Schweizer Autorinnen und Autorinnen drin? Ja, natürlich. In dieser Datenbank sind zum Beispiel Werke von Martin Sutter drin gewesen, von Lukas Bärfuss, von der Milena Moser, aber auch von Friedrich Dürrematt. Darum eben die Vermutung liegt relativ nahe, dass Llama, also eben das KI-Modell von Meta, auch mit Text von ganzen Haufen Schweizer Autorinnen und Autoren trainiert worden ist.
Trotzdem kann es nicht so schöne Gedichte brünzeln, wie wir vorher gehört haben.
Da. Überhaupt nicht, nein.
Gibt es noch irgendwie einen Gag? Also müsst ihr das jetzt wieder löschen? Müsst ihr jemanden entschädigen? Oder läuft das eben das Gerichtsverfahren?
Ja, das Verfahren läuft. Das wird wahrscheinlich auch noch ein Moment andauern. Insgesamt geht es, also es ist auch ein Autor, der das initiiert hat, ein Autor aus den USA. Und eben das quasi das Detail mit dem Torrenting von diesen Büchern, das ist ein kleiner Teil von dem Ganzen. Und auch dort gibt es so ein bisschen, ich weiß nicht so genau, wie weit das es raufgeht, also in den Aktien sieht man dann auch, Mitarbeiter haben es quasi gefunden, ja, ist denn da irgendwie Torrenting von einem Firmenlaptop, fühlt sich irgendwie falsch an, steht einmal drin, wird einer zitiert von einer Mail, und einmal steht quasi, hey, ja, es ist autorisiert vom MZ. Ich weiß nicht, wer da könnte sein.
Ein MZ bei Meta, Mark Zuckerberg vielleicht.
Wer weiß, oder? Darum eben ist die Frage, wie weit ist da aufgegangen in die Chefetage? Wer ist da beteiligt gewesen? Offensichtlich sind sich die Mitarbeiter, die das gemacht haben, durchaus bewusst gewesen, dass man da etwas Falsches macht. Weil sie haben dann wie auch gesagt, hey, look, da machen alle Firmen machen das ja immer, da macht OpenAI, da macht Google, die berufen sich alle immer auf die Fair Use Policy oder im Copyright, im Sinne von, nein, wir brauchen das ja zum Training und nachher wird ja etwas völlig anderes draus, oder? Das ganze Wissen ist ja dann nur noch abstrahiert in dem Modell vorhanden und halt nicht mehr eins zu eins, wenn man so will.
Also auch das alte Lied, Autoren schreiben sich einen Wolf. Oder eben wir Medien machen mit viel Aufwand Artikel und irgendjemand kommt das abgrasen und kein Mensch wird entschädigt.
Hm. Ich habe Meta auch einen grossen Fragenkatalog geschickt. Wieso hat man keine Lizenz gekauft? Ist der Zuckerberg beteiligt gewesen? Wie viel Geld hat man vielleicht gespart, weil man das Torrent-File abgeladen hat? Wieso hat es quasi die Strategie gegeben zur Verschleierung? Noch ein paar weitere Fragen. Haben es nicht beantwortet. So wie eigentlich alle Mails in den letzten 6 Monaten, die ich an die Pressestelle geschickt habe von Meta.
Tja, wenn es halt ein bisschen kritisch ist, dann gehen die Pressestellen auf die Tauchstation. Und,
ja, früher haben sie einen Pressesprecher in der Schweiz gehabt, oder zumindest im deutschsprachigen Europa. Das gibt es jetzt nicht mehr.
Das ist wegrationalisiert worden. Eben, und auch da, eben, du hast gesagt, wir haben einen roten Faden. Meta ist auch Amerika. Sie können ein bisschen machen, was sie wollen. Also, wir haben auch schon darüber geredet. Bei uns an der ETH wird ja auch ein Sprachmodell gemacht. Die müssen natürlich extrem darauf bedacht sein, dass sie legale Daten verwenden. Die würden natürlich auch gerne irgendwie einfach alles Rübis und Schibis zusammenklauen, aber können sich das nicht leisten. Und die US-Firmen, die können das. Und die kommen da weg. Wahrscheinlich können schleifen.
Im momentigen Klima mit der Deregulierung und einfach mal machen und Vollgas, bolzen, wie du vorher ausgedrückt hast, oder? Ist da eine absehbare Zukunft, die durchaus könnte eintreffen, oder? Es gibt allerdings wirklich auch mehrere Klagen aus den USA, die im Laufen sind. Die New York Times hat OpenAI und Microsoft verklagt wegen Urheberrechtsverletzungen, weil es halt eben auch sollen, quasi einen ganzen Haufen Artikel zusammengeklaut haben. Und dann ist auch noch das andere Dilemma, oder? Also wenn es jetzt mal rein weitergesponnen und man hypothetisch weitergesponnen und sagt, hey, ja, das Gericht kommt jetzt zum Schluss, Meta hat sich schuldig gemacht, das, was sie gemacht haben, illegal, all die Daten müssen weg. die kannst du nicht einfach aus einem Modell wieder rauslöschen. Also man kann nicht mit das Kapell reingehen und sagen, ja, das sind jetzt New York Times Artikel, die nehmen wir jetzt da raus und da ist der Martin Sutter und der Friedrich Dürrematt und so und die kommen jetzt alle weg. Die, eben, die Daten sind abstrahiert, die sind vermüselt, oder? Und ich glaube, die einzige Möglichkeit wäre dann zu sagen, ja, wir trainieren alles nochmal neu, ja, nicht da, aber das kostet Monate und Millionen an Dollar wahrscheinlich.
Ja, eben, und du hast ja gesagt, es ist über Torrent abgeladen worden, da sind ja wir Schweizer ein bisschen in einer guten Lage, für den Privatgebrauch ist das ja, glaube ich, immer noch okay. Man darf es einfach nicht aufladen. Ja. Aber zum Beispiel da unsere Kollegen in Deutschland, dort ist ja das viel härter und da sind ja irgendwelche arme
Abmahnanwälte, ja.
Irgendwelche arme Teenies oder Gamer oder ich weiß nicht, oder eben Musikfilmkonsumenten abgemahnt worden, weil sie halt da ein paar Filme abgeladen haben. Ja. Haben können, weiß ich auch nicht, Tausende von Euros zahlen, aber da Facebook-Kollegen, die können einfach eben, wie viel, 7 Millionen Bücher sich reinzwitschern, ja. Und es passiert eigentlich bis jetzt nicht viel und vielleicht gibt es mal von der EU-Kommission einen Bus.
Ich weiß, ich war vor Jahren mal in einer WG in Berlin und eine von der Hausregeln war, kein Torrent ohne VPN. Das war genauso zu dieser Zeit mit dieser grossen Abmahnwelle.
Also, wir verbinden jetzt die zwei Themen, beziehungsweise ist die Hausaufgabe für euch. Ihr könnt ja euch mal auf WhatsApp in die AI einloggen, das Lama-Modell.
Und fragen, wer der MZ ist.
Und da könnt ihr ein bisschen als Friedrich Dürrematt und Milene Moser-Fans und Lukas Berfuss-Fans ein bisschen schauen, ob da irgendetwas vielleicht in diesen Sprachmodell versteckt ist. Tobias, die depressive ChatGPT-Stimme am Anfang hat ein bisschen den Ton gesetzt für unsere Sendung. Wir sind ein bisschen kritischer momentan. Jetzt möchte ich aber über ein Thema reden, das sehr viel Positives da hat. Auch Negatives, aber sehr viel Positives. Ja. Und zwar Bildgenerierung, auch mit ChatGPT, ein enormer Hype.
Riesen Sprung gemacht mit 4o. Wir haben vor fast ein paar Wochen mal irgendwie AI-Studio von Google und quasi das neue Flash-Modell extrem in den Himmel aufgelobt.
Ja, wir sind geflasht von dem.
Genau. Und dann ist OpenAI gekommen und hat da veröffentlicht und ja, ein bisschen they stole the thunder.
Ja.
Gibt es da auf Deutsch? Weiß es nicht.
Ich weiß es nicht.
Gut, ja, whatever.
Also, vielleicht für die, wo jetzt
weiß es.
In der letzten Woche gerade campieren sind in den Bergen oder wo immer kein Internet gehabt haben und von dem Bilderhype nichts mitbekommen haben, darf ich das schnell zusammenfassen. Und zwar, es war so gewesen, mit ChatGPT haben wir ja auch früher können Bilder erstellen. DALL-E hat das geheissen. Und die Resultate sind immer so ein bisschen dürftig gewesen. Also es ist sehr einfach gewesen, die Bedienung, aber das Resultat ist sehr eben dürftig im grafisch gewesen und man hat es eigentlich noch so für, ich weiß auch nicht, Witzsachen können brauchen, aber nicht ernsthaft.
Genau. Es hat mit ein paar Sachen noch sehr grosse Mühe gehabt, nämlich mit Text namentlich. Also wenn man gesagt hat, hey, schreiben wir noch Hallo drauf, dann ist manchmal etwas ganz anderes rausgekommen.
Genau. Und jetzt hat eben OpenAI, ChatGPT, das Bildmodell gewechselt, updated. Du hast gesagt, 4o. Image Generator heisst es. Das heisst eigentlich gleich wie das eine Sprachmodell, das sie haben. Das macht es jetzt nicht gerade einfacher in der Bezeichnung, um die Leute zu erklären. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt eigentlich überall eingebaut. Sogar Gratis-User können davon profitieren. Und du kannst jetzt immer noch, wie früher, mit ganz einfachen Textbefehlen, Prompts, also Zeichnungsbild von dem und dem, mit der und dem Wort drauf, kannst du eingeben. Dann wartest du ein paar Sekunden und du hast es mehr oder weniger perfekt. Dann
wartest du bis zu einer Minute, je nachdem.
Richtig.
Wie es gerade ausgelassen ist. Für mich ist es ein bisschen wie Photoshop mit Terminal. Also man kann etwas eintippen und sagen, was soll machen und dann macht es da.
Genau. Für mich ist es so ein bisschen wie so eben das Beste aus beiden Welten. Also früher eben ChatGPT sehr einfach gewesen in der Bedienung. Auf der anderen Seite mit Journey, wo du sehr schöne Resultate hast können generieren, aber wo halt sehr kompliziert war, bis man mal gecheckt hat. Jetzt hast du wie beides. Und es ist ein bisschen, ja, so ein Erweckungsmoment. für Bildgeneration und es zeigt vor allem, dass sich all die Firmen, die sich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, um die neuesten Modelle, sei es jetzt Sprache oder eben Bilder oder Video, da gibt es aber wirklich, irgendwann gibt es wieder mal die Momente, wo es GIMP macht und dann ist es einfach viel, viel besser als am Tag vorher.
Und fairerweise natürlich sagen, dass es auch noch andere sehr gute Bildgenerierungsmodelle gibt. Midjourney ist sehr gut. Dort ist halt einfach das Problem, also nein, nicht das Problem, aber Midjourney hat eine sehr eingeschworene Fan-Gemeinde, sage ich mal, aber es ist halt wie etwas komplett separat, oder? Und da ist es halt wie, es ist bei ChatGPT, wo es also eine grosse Userbase hat und jetzt ist es wie, der Zugang zu dem Ganzen ist sehr viel niederschwelliger.
Genau, und das haben wir auch gemerkt an einem Tweet vom Sam Altman, OpenAI-Chef, der hat vor ein paar Tagen sozusagen einen Hilferuf über X abgegeben. Er hat twittert, und zwar: Hilfe, unsere GPUs schmelzen, also Prozessoren, weil der Ansturm ist so gewaltig war auf die Bildgeneration, dass wir es, als User hat man es gemerkt, dass es ist zum Teil wirklich extrem lang gegangen, es ist zum Teil dann auch abgebrochen. Er hat dann das Bild nicht können machen. Und zwar nicht, weil etwas falsch eingegeben hat oder weil irgendetwas Copyright geschützt war, sondern eben, es war einfach überlastet gewesen. Man hat es dann vielleicht nachher nochmal müssen versuchen. Und Sam Altman hat dort dann bessere gelobt und hat gemeint, sie wollen jetzt alle Kraft reinstecken, dass das reibungslos läuft. Der Sam, wie wir ihn nennen, hat dann auch...
du bist Dutzis mit ihm.
Genau.
Darfst du mit seinem Königsegg fahren, oder
was? Wir kennen uns von Twitter. Er hat dann einen zweiten Tweet abgesondert und der ist auch sehr interessant gewesen. Und zwar, er hat geschrieben, dass, wo sie ChatGPT lanciert haben im November 2022, dort ist ja, wissen wir alle, 5 Tage gegangen, bis er 1 Million User zusammen gehabt hat. Schon dort haben wir gestaunt. Und jetzt ist es so gewesen, also nach der Lancierung von dem Bildmodell, dass sie 5 Millionen neue User in einer Stunde generiert haben. Also,
dazu gut, ja. Das ist schon
krass. Also musst du mal überlegen.
Ja, das ist extrem schnell wachsen.
Ja, ja, wahnsinnig. Also eben ein Riesenhype. Eben, kein Wunder, schmelzen die Chips.
Genau, dann hat es gerade auch noch einen anderen Rekord gegeben, nämlich OpenAI, also die Firma hinter ChatGPT, die hat $40 Milliarden eingesammelt. Das ist der grösste private Tech-Deal oder die grösste private Tech-Finanzierungsrunde von allen Zeiten. Historisch kann man schon fast sagen. Die ganze Bewertung der Firma ist jetzt $300 Milliarden. Es hat aber so ein kleines Sternchen oben dran oder unten dran, so wie es der meiste bei diesen Sachen hat. Und zwar ist es an gewisse Bedingungen geknüpft, nämlich dass OpenAI bis Ende 2025, also bis Ende Jahr, in eine For-Profit-Gesellschaft umgewandelt wird. Also halt eben, jetzt sind es ja das Non-Profit-Konstrukt und so, da wo der Sam Altman immer im Frühstück mit dem Elon Musk, Mitgründer von OpenAI. Und sonst wird der Betrag reduziert, also investiert dann unter anderem zum Beispiel Softbank, wird der Betrag reduziert auf 20 Milliarden. Also immer noch ein rechter Zapfen.
Also von 300 auf 20?
Nein, von 40 auf 20.
Aha, okay.
300 ist die totale Bewertung von der Firma.
I see.
Ja.
Okay.
Genau.
Ja, und mit dem Hype, den sie jetzt eben da machen mit der Bildgenerierung, da eben, können sie natürlich den Buzz auslösen, dass da alle aufspringen. Eben, und wenn sie dann wirklich schaffen, das in einen For-Profit umzuwandeln, dann ja, machen sie einen grossen Reibach. Sowohl der Sam, alle, die dort arbeiten, plus auch die Investoren.
Genau. Unklar ist natürlich, wie viel es der mit dem Bildgenerator zu tun hat. Wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel, aber es wäre schön, wenn irgendwie die Investoren da vielleicht vorher ausprobiert haben.
Genau.
Weil klar ist, besonders etwas hat für extrem viel Furore gesorgt. Eine Funktion oder eine Möglichkeit.
Genau. Und zwar, du sprichst schon auf den Ghibli-Hype.
Was ist denn Ghibli? Musst du schnell erklären.
Also Ghibli hat mehrere Bedeutungen. Ich tue jetzt da ein bisschen mansplainen. In Bezug auf den Bildgenerator ist Studio Ghibli gemeint, ein japanisches Anime-Zeichentrick-Studio, wo
weltbekannt
ist, wo seine Anfänge nicht mit Heidi gemacht haben, aber die gleichen, die das Studio Ghibli gegründet haben, haben Heidi gemacht, da die Zeichentrickserie aus den 70er Jahren, ältere erinnern sich noch. Eben später haben sie dann Ghibli gegründet und ein paar ganz berühmte Zeichentrickfilme produziert.
Mein Nachbar Totoro zum Beispiel.
Genau. Ja. Und jetzt kannst du eben, also eine Funktion, wo ChatGPT Bildgenerierung besonders gut kann, ist, du kannst irgendein Bild wünschen und sagen, du musst in dem Stil zeichnen. Also sechs jetzt im Stil Ghibli, sechs jetzt Simpsons,
ja. South Park.
South Park. Es geht sogar mit Pingu, der Schweizer Serie, wenn man ein bisschen probiert und das Beispielbild aufladen. Also es hat wahnsinnig viele Bilder in der Database, reden wir vielleicht nachher noch darüber, weil es nicht unkritisch ist.
Genau.
Der rote Faden. Aber jetzt mal auf der lustigen Seite, also du kannst das machen, du kannst irgendetwas generieren lassen, aber was jetzt sehr viele machen, ist eben ein Bild von sich aufladen. Also ein Portrait-Bild oder irgendein sonst etwas.
Familie- oder
ein
Meme.
Oder ein Meme. Oder irgendetwas, ja. Ein Familienbild oder irgendwie der Trump und Zelensky und der Vance im Weißen Haus.
Genau.
Und sagen,
oder das Bild vom Hund, der Katz.
Und mach Ghibli, also mach Ghibli-Filter drauf sozusagen. Und dann warten wir eben die berühmten 1-2 Minuten und dann spuckt ChatGPT dann halt ein ghiblifiziertes Bild aus, von dem, was du aufgeladen hast. Und darum redet auch viele vom AGI-Moment.
Erklär, was das ist.
AGI heisst in dem Fall nicht Artificial General Intelligence, sondern All Ghibli Images. Also ein bisschen augenzwinkernd. Und sogar der Sam Altman hat sein Profilbild auf Twitter im Ghibli-Stil gemacht, also alle anderen bei OpenAI auch. Ich muss sagen, ich bin auch auf den Zug aufgesprungen, schon ganz am Anfang. Ich habe auch ein Ghibli-Profilbild.
Bei mir war es mein Job, um das auszuprobieren, natürlich. Ja, du lachst jetzt, aber da ist es so. Das heisst, ja, ich habe auch. Zumindest auf Slack habe ich das Profilbild gewechselt.
Das seht ihr leider nicht, weil Slack natürlich böse in der Firma ist. Hingegen bei mir, wenn ihr auf Blue Sky oder Twitter geht, Thomas Benker sucht, dann seht ihr dort mein Bild. Und ich habe dann am Modell gesagt, hey, nimm da mein Profilbild und dann machst du ein Ghibli-Bild draus, aber ich sitze auf einem Velo, mache ein Selfie und lache in die Kamera rein. Und das hat es dann wirklich, finde ich, sehr gut umgesetzt. Ich muss sagen, ich erkenne mich, andere auch. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Bild. Und eben genau das ist jetzt der Hype. Also alle machen jetzt die Ghibli und andere Serienbilder.
Ja, ich glaube, wenn irgendjemand sich auf sozialen Medien bewegt hat, in den letzten Tagen ist schon sicher mindestens eins um ein Bild begegnet, würde ich mal behaupten. Oder hat es irgendwo gesehen oder irgendwo eben, jemand hat den Avatar gewechselt oder so. Und es haben mehrere Leute haben das da, du hast schon angesprochen, es hat dann auch die Leute gegeben, die noch einen Schritt weiter gegangen sind und ich recht lustig gefunden haben. Die, die dann wie gefunden haben, okay, wir machen jetzt Filmszenen als Ghibli-Remix, also Filmszenen, die nicht von dem Studio sind, sondern irgendwelche anderen Sachen. Jemand hat zum Beispiel den Herr der Ringe-Trailer nachgebaut, jemand hat Star Wars-Poster gemacht im Ghibli-Stil oder irgendwie jemand anders hat den Dune-Trailer nachgebaut, alles quasi als ob es von Hand aus Japan gezeichnet worden.
Also, wer? Genau, dort muss man aber noch dazu sagen, das ist dann vor allem die Trailer, die sind dann nicht nur mit ChatGPT gemacht worden, genau. Sondern die sind dann auch mit anderen AI-Programmen zum Laufen gebracht worden.
Es sind natürlich nicht nur die begeisterten Stimmen gegeben, sondern Leute, die Fans sind vom Studio Ghibli, die wissen, die Animationszeichnung, die macht das alles von Hand. Zum Teil sind es Monate dran, an kurzen Szenen.
Also auch heute noch ohne Computer?
So viel es mir ist, wird es nur minimal nachbearbeitet. Aber gezeichnet wird von Hand. Dass jetzt natürlich ein KI-Modell in Sekunden etwas ausspuckt, was jemand anders könnte stundenlang oder tagelang oder vielleicht sogar monatelang dran sitzen, hat natürlich mehrere Fragen und mehrere Ängste, Bedenken, Sorgen ausgelöst bei diversen Leuten. Und über das reden wir jetzt.
Genau, eben über unsere roten Faden von dieser Sendung, Klauen und Datenschutz und ich weiss Copyrights und ich weiss auch nicht was. Genau, auch ich habe natürlich nach dem ersten Euphorie ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt und ich dann gesehen habe, uiuiui, das ist ja eigentlich, eben hat noch die Schattenseite, dass eben das Studio hat sich Mühe gegeben mit all dem, dieser Arbeit und die AI tut sie in einer Sekunde abkupfern. Und das Studio, die Japaner, die sehen keinen Rappen davon.
Jetzt AP News hat mal nachgefragt beim Studio Ghibli, ob sie, was ihre Meinung ist dazu. Sie haben keinen Kommentar wollen abgeben. Es gibt aber halt ältere, bekannte Beispiele, wie Mitarbeiter oder auch prominente Figuren zu künstlicher Intelligenz stehen oder halt eben so quasi Kreation mit KI. Namentlich ist das der Hayao Miyazaki. Nehmen Sie mal an. weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber ich habe mein Bestes gegeben. Er ist ein Mitgründer vom Studio Ghibli und halt Schöpfer von über viel von diesen Meisterwerken.
Ja, und mittlerweile 84,
genau, ja. Er ist ein sehr bekannter Kritiker von KI in der Kunst. Es hat einen berühmten Moment gegeben im Jahr 2016, wo er sich in einem Dokumentarfilm geäussert hat und wirklich eigentlich keine Animation ziemlich verabscheut hat. Er hat gesagt, ich bin absolut angewidert. Für ihn sei es eine Beleidigung vom Leben selber. Das sind so die grossen Worte. Die haben dann auch, sind auch recht durch die Medien gegangen, viele Schlagzeilen gegeben zu dem. Ja, wie stehst du dazu? Was sind deine Gedanken?
Ja, eben, also du sagst es, es ist ein Interview aus dem Jahr 2016, wo jetzt eben wieder aufgespült worden ist. Ich weiss nicht genau, was der Grund war für die Aussagen, aber man muss ja natürlich auch sagen, also wissen wir alle, dass 2016 die AI noch ganz andere war, noch nicht die Generative AI, die wir heute davon reden. Und mich würde es wirklich, wirklich wundern, was er heute zu dem ganzen Trend sagt. Oder zu dem ganzen AI-Ding. Eben mit der jetzigen Möglichkeit, eben du hast gesagt, AFP hat angefragt, da habe ich gesagt, vielleicht...
Also sagt, AP, nicht
AFP. Entschuldigung, AP. Mich würde wirklich wundern, was man sagt. Also auf die einen Seite muss man natürlich sagen, eben, ja klar, es ist da der Stil geklaut worden. Auf die andere Seite muss man auch sagen, wenn so ein Hype entsteht, kann man das natürlich auch wahrscheinlich zu seinem Vorteil nutzen. Also viele... Sag jetzt mal, Internet-User sind durch den Hypes erstmal mit dem Studio Ghibli vielleicht in Berührung gekommen. Würde jetzt mal, doch, das würde ich jetzt wirklich so sagen. Ich denke, wenn sie da auf dieser Welle vielleicht können oder wollen, ein bisschen mitsurfen und eben, wir haben jetzt vorher über Milliarden Investitionen und ganz viel Geld geredet, wo da in dem AI-Sachen im Spiel ist und da vielleicht auch mit OpenAI könnte einen Deal machen. Ich denke, da kann man sicher noch etwas rausholen, also dass dort schon ein paar Dollar einfließen. Was denkst du?
Ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Also ich glaube auch so, also kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert, dass OpenAI überhaupt Interesse hat an dem. Ich finde schon, dass jetzt für mich hat schon auch gewisse, mehr als nur ein Fragezeichen, ich finde schon auch bedenklich, wenn quasi halt so eine jahrzehntelange verfeinerte Ästhetik und Handarbeit dann irgendwie einfach auf Knopfdruck irgendwie so in einen schnelllebigen und kurzwilligen Social-Media-Gag quasi verwandelt wird.
Eigentlich macht es ja der Ghibli-Trend nur echt das sehr offensichtlich. Eben. Also wahrscheinlich ist ja alles, was wir mit dieser AI machen, beruht auf irgendwelchen, eben, Daten, die irgendjemand abgesogen worden sind, das ist einfach nicht so augenfällig, bei Ghibli merkt man es. Und also zumindest ich, eben gewisse Internet-User haben mir, oder Twitter-User haben mir dann ein schlechtes Gewissen gemacht, natürlich, indem sie das eben, das Interview da retweetet haben. Und man fängt sich dann schon an überlegen, aber ich muss schon sagen, also ich finde, die sollen sich doch freuen, dass es so viele Ghibli-Fans auf dieser Welt gibt.
Ich glaube, die Kernfrage ist halt mehr, also nein, die Kernfrage ist eigentlich nicht ob, sondern mit welchem Werk, dass die AI trainiert worden ist, dass so Sachen kann ausspucken kann. Meines Wissens hat Studio Ghibli noch keine Klage eingereicht gegenüber OpenAI. Und ich glaube, dort liegt es, also ich habe versucht, ein bisschen schlau zu machen, ich glaube, dort ist wie auch das Problem an dem Ganzen, ist, dass gerade in vielen Ländern ist es wie so Stil und Techniken, sind schwierig oder gar nicht möglich, um irgendwie urheberrechtlich zu schützen. Also darum spuckt es wahrscheinlich halt auch die Sachen aus, eben wie mit dem Simpsons-Stil, mit dem South Park-Stil, mit dem Studio Ghibli-Stil, da funktioniert alles. Wenn man aber zum Beispiel Bilder kreieren von Künstlern, die noch leben, oder Künstlerinnen, zum Beispiel versucht umzuspielen und schauen, hey, machen wir das Bild von im Stil von der Pippi Lotteristen, im Stil von Gerhard Richter, im Stil von Cindy Sherman, dann kommt immer, hey, da verstoß gegen die Inhaltsrichtlinie, kann ich dir nicht helfen. Geht nicht. Hat es quasi abgelacht. Und dort ist dann so die Frage, ich glaube, jetzt ist es wahrscheinlich schwierig, im Nachhinein da zu belegen. Es müsste jetzt wie irgendwo in einem Hintergrund ein Baum auftauchen, wo in einem Studio Ghibli Animationsfilm drin war oder irgendwo in der Totoro im Hintergrund aufploppen, damit man könnte sagen, da ist es, da, an dem machen wir euch fest. Jetzt wollen wir Studio Ghibli und OpenAI wollen verklagen.
Du dir den Gedanken merken, ich möchte noch schnell etwas einschieben, ein Wissensnugget. Weißt du eigentlich, warum das Studio Ghibli Studio Ghibli heisst?
Erklär.
Und zwar gibt es in Libyen, also dem nordafrikanischen Land, einen Wind, der eben Ghibli heisst und ist ein Südwind, ein starker Südwind, der heisse Sahara aufbringt. Alles ausgerechnet ist einer von den Scirocco-Wind, also in Italien heisst es Scirocco und Ghibli ist einer davon. Und der Gründer eben vom Studio Ghibli, der Hayao Miyazaki, der hat das extra danach benannt, weil er hat laut den Quellen, die ich gefunden habe im Netz, einen frischen Wind in die Anime-Welt bringen. Und darum eben, ist es ein bisschen verwunderlich, warum ein japanisches Zeichentrickstudio eigentlich einen arabischen Namen hat. Du weißt dafür, wie man Ghibli auf Japanisch oder wie die Japaner Ghibli aussprechen?
Ja, sie ist zumindest gesehen und ich versuche es jetzt nachzugehen, ohne dass ich die letzten 5 Minuten gehört habe, ist Ghibli. Ghibli. So zumindest hat es einer in dieser Dokumentation gesagt, die ich vorher geschaut habe.
Ich glaube dir das sofort.
Ich glaube mir das zu haben.
Okay.
Ich muss sagen, bei mir hat es einen Moment gegeben, wo es dann auch mir den Nuki rausgehauen hat. Und zwar hat der offizielle White House Account auf X etwas twittert.
Bevor du sagst, was es war, muss ich sagen, der Account ist sehr umtriebig, tut sich sehr weit rauslehnen. Zum Teil habe ich dann auch gefunden, ist zum Teil haben sie noch recht Mut, wenn sie etwas bringen. Aber jetzt haben sie, glaube ich, ein bisschen den Bogen überspannt.
Genau, es hat da ziemlich viel Empörung gegeben. Du hast schon angetönt, sie haben nämlich eigentlich eben so ein Ghibli-artiges Bild veröffentlicht oder aufgeladen, und zwar von einer Frau, die verhaftet wird und basierend auf einem Foto von einer Frau, von einer 36-Jährigen, die brüllt und quasi abgeschoben wird. An dem muss ich sagen, Ghibli-Meme-Propaganda geht an mir einen Schritt zu weit.
Ja, für die das Bild nicht gesehen haben, du hast es schnell beschrieben, das ist eben ein Ghibli-Bild, wo zwei Leute zeigt, im Hintergrund eine amerikanische Flagge, dann ein Mann, der grimmig schaut, in tarnfarbener Uniform, der schaut eben eine dunkelhäutige Frau an, die brüllt, und du hast gesagt, das basiert auf einem wahren Bild, das sie eben verwendet haben. Und das ist genau, sie heisst Virginia, ist eine Amerikanerin gewesen. Und sie ist wegen Fentanyl, also den Medikamentenverkauf, Drogenverkauf, verhaftet worden und glaube abgeschoben worden, oder jedenfalls in Haft genommen. Das Weiße Haus hat sich dann eben mit so einem Ghibli-Bild darüber lustig gemacht.
Auch ein bisschen Backlash ausgelöst gegen den Post, zumindest wenn ich aus der Ferne mitbekommen habe, wo ich nicht mehr auf X bin. Weil eben, ich meine, der Ghibli oder der Ghibli-Look ist eigentlich ein Symbol für Menschlichkeit und Fantasie und wird jetzt da zu einer irgendwie Kulisse für politische Machtdemonstrationen. Und ja, ich finde so, ich meine, obwohl jetzt der genaue Ursprung oder wie es zu dem gekommen ist und so, das ist nicht ganz klar, oder wer das denn auch gemacht hat, ist doch sinnbildlich irgendwie halt so für eine Politik, wo die Empathie dann als Schwäche sieht und Technologie als Waffe von der Inszenierung nutzt.
Ja, aber man muss sagen, das passt auch ganz ins Bild jetzt von dieser Trump-Administration, und obwohl es jetzt einen Black Backlash gegeben hat, ich glaube, das ist den Administratoren von dem Account nicht mehr schnurzegal.
Ja, mittlerweile hat es wahrscheinlich schon ganz einen Haufen andere Posts drauf, und da ist jede Timeline schon wieder ganz weit unten. Da kann ich nicht nachvollziehen.
Schau, das Tool ist halt ein Tool, das bedient wird von Menschen, und wenn man es mit Respekt bedient und die guten Sachen rausholt, dann finde ich, da ist nichts Verwerfliches dagegen aussetzen. Also, falls ihr je Spass gehabt habt, Bilder erstellen mit KI und vielleicht vor ein paar Monaten schon gedacht habt, hey, mit ChatGPT kann ich wirklich, das ist ein Seich, das ist nicht gut, gebt dem nochmal eine Chance, geht drauf, Wie gesagt, auch Graz-Account könnt Bilder erstellen. Der Sam Altman hat mir gesagt, 3 pro Tag, vielleicht sind es mehr mittlerweile. Ihr könnt umspielen, ihr könnt etwas generieren, ihr könnt ein Bild aufladen und das verändern. Und, jetzt sind wir bei einem Positiven.
Genau,
ich habe sogar etwas geschafft, wo viele KI-Experten scheitern. Und zwar, es gibt ein Rotweinglas-Mysterium. Und zwar haben, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen, aber nie richtig auf Suche bis jetzt. Und zwar sagen viele Leute, du kannst KI nicht ein Rotweinglas zeichnen lassen, wo überläuft. Also wo bis zum Rand gefüllt ist und dann noch ein bisschen übertropft. Und zwar, wieso nicht?
Wegen der Trainingsdaten.
Genau. Alle Trainingsdaten, also die Bilder, wo die AI abgesogen hat, das sind meistens normal eingeschenkte Rotweingläser. Und wie wir beide wissen, tun wir Rotweingläser relativ tief füllen, also nicht bis oben.
Da würde jetzt im amerikanischen Raum ist da ziemlich ein bisschen etwas anderes
drum. Und vielleicht tust du da
verschiedene Studentenzeiten
auch nicht, aber Füllstände. Sagen wir mal, man tut es nicht sehr hoch füllen, ist ja gleich. Es gibt ja ein TikTok-bekannter, sagen wir so, Exponent, wo sehr viel über AI redet, das ist Nate B. Jones, ist ein cooler Typ, ein bisschen wie mir, mit einem Bart und hat immer eine Kappe an. Und der erzählt über AI und der hat mich eben getriggert. Der hat eben gesagt, auch das neue ChatGPT-Modell kann das nicht, nämlich eben ein überlaufendes Weinglas machen.
Das hast du ausprobiert.
Worauf das natürlich dann ein Ansporn war, das zu machen. Und es ist lustigerweise sehr einfach gewesen. Ich habe dann einfach zeichnen, ein Glas, wo bis zum Rand gefüllt mit Wein ist und ein bisschen überläuft. Und nach 1-2 Versuchen hat es geklappt.
Mhm.
Und ich habe dann auch Nate geschrieben auf Twitter und er war sehr begeistert und hat irgendetwas Netz zurückgeschrieben.
Und ich habe auch etwas ausprobiert, was auch noch nie geschafft habe, nämlich wenn man sagt, hey, mach eine analoge Wanduhr oder eine generelle Uhr, die eine gewisse Zeit anzeigt, hat das Modell extrem oder jedes Modell extrem oder viele Modelle extrem Mühe mit dem, weil auch dort in den Trainingsdaten eigentlich alle Uhren stehen immer auf 10 ab 10.
Genau,
das ist so. Sieht schön aus auf den Bildern.
Genau, das ist so ein
im Uhrenprospekt.
Ein Juwelier, also ein Uhrenverkäufer-Ding, dass sie im Schaufenster alle Uhren auf diese Zeit einstellen. Also Apple macht zwar 9,41, aber alle Analog-Uhren sind auf 10 ab 10. Genau, das sieht dann sehr schön konkurrent aus und so. Und es ist wahnsinnig schwierig dann am Modell zu sagen, hey, machen wir ein Bild mit einer Küche-Uhr an der Wand, wo Viertel ab 6 steht.
Genau. Allerdings auch ein paar Versuche gebraucht, bis sogar kurzzeitig an die Bildgenerationsgrenze kommen, Generierungsgrenze, wo es dann gesagt hat, wir müssen jetzt 5 Minuten warten, bis es nochmal geht. Und dann ist es aber dann gegangen. 12 hat es geschafft.
Ich bin stolz auf dich. Ja. Was hilft?
Du musst stolz sein auf ChatGPT, nicht auf mich.
Danke. Und auf dich. Was an mir hilft, ist, wenn man ChatGPT ein paar Beispielbilder mitgibt. Jetzt in dem vielleicht, im Fall vielleicht von Uhren, die nicht auf 10 ab 10 sind. Und dann sind wirklich sehr viele lustige Resultate möglich. Etwas eben, was ich angesprochen habe vorher, ist Bingo. Wer in der Kindheit in der Schweiz verbracht hat, kennt wahrscheinlich den Bingo. Ich habe dann JGP gesagt, hey, machen wir ein Bingo-Bild. Also der Trump, der Zelensky und der Vance im Weißen Haus als Bingo-Version. Da hat er zuerst so einen Comics ausgespuckt, wo nicht wirklich das Knettfigürli Stop-Motion-Flair gehabt haben. Ich habe dann ein Bild aufgeladen und habe gesagt, in dem Stil. Und dann ist das wunderbar gekommen.
Mhm.
Also auch da nochmal der Mitmachaufruf. Spielen mit dem Zeug um und wenn ihr irgendetwas Cooles generiert habt, schickt es uns oder erzählt euch, wie ihr es gemacht habt, an promptzero@blick.ch.
Ja, das war es von uns beiden. Mikrofon Tobias Bolzon.
Und der Thomas Benkö.
Prompt Zero.